Gut, heute Abend wieder mal eine deutsche Stimme. Also am Sonntag haben wir es ja auch schon gehört. Also ich habe Sonntag festgestellt, ich glaube, weil mindestens 4 oder 5 Mal eine Menge an Inhalt, was gebracht wurde. Also erstmal wurde es nicht übersetzt und dann wurde auch schnell gesprochen, also viel gesprochen. Also die Chance hat man natürlich, dass man, wenn man nicht die Übersetzung braucht, dann kann man ein bisschen mehr bringen. Ich werde als Holländer nicht so schnell sprechen, ich kann es sowieso nicht, aber habe schon auch etwas ja, aufs Herz, was viel wäre. Also, und wenn die Zeit um ist, dann höre ich einfach auf. Ich habe mich wirklich gefragt, also, ja, Herr, was möchtest du denn? Was soll ich predigen? Und ich habe dann, wir sind 2 Wochen in Urlaub gewesen und ich lese dann immer gerne Biografien. Ich habe dann von Spurgeon gelesen. Und Spurgeon hat auch geschrieben, dass die meiste Zeit, die er verbringt, im Gebet dafür, ja, ist mit der Frage, was soll ich predigen? Es ist so eine Fülle da, und ich sage, wenn ich einmal einen Text habe, dann geht es relativ schnell. Aber bis ich wirklich den Punkt habe, ja, den möchte ich jetzt mal bringen, da geht viel Zeit drüber. Und nun ist es jetzt so, ich bin jetzt hier nicht Pastor der Gemeinde, und es ist eine andere Situation. Also ich war schon mal Pastor in der Gemeinde, die meisten wissen das wahrscheinlich, in Breitscheid, und ich kann deswegen das auch ein bisschen mit nachvollziehen, was das auch bedeutet. Denn ich habe die Information auch für meine Predigten aus den Besuchen ein Stück weit auch geholt, die ich gemacht habe. Ja, in der Woche habe ich dann vor allen Dingen auch die ältere Leute besucht und bei Geburtstagfeiern war ich. Und dann habe ich immer ein bisschen so gespürt, was ist dann ja so allgemein, vielleicht auch geistig gesehen, dran. Nun, ich habe euch nicht besucht. Und ich weiß also nicht, was in dem Sinne so dran ist. Aber ich habe gedacht, ja, ich bin hier in der Gemeinde, ich bin Bruder. Wie es dann in der Bibel auch heißt, Bruder, also Schwester und so weiter. Also das ist dann so eine Benennung, wo man mit aufpassen muss, wenn da jetzt Menschen bei sind, die das nicht verstehen. Also das kann man ja immer mal auch daneben tun. Wir waren mal mit den Ältestenschaft, da war ich in einer anderen Gemeinde, in einem Freizeitheim, und da waren wir der Ältesten, da war eine kleine Bruder, der war so, und dann war ein ganz langer und dünner, und der war so, und dann war da ein Mädel, die konnte überhaupt keine christlichen Ausdrücke, und dann sagte dieses Mädel, wer seid ihr? Und dann sagte der Kleinere, wir sind alle Brüder. Und dann guckst du zu dem und dann zu dem auch. Also, aber ich bin Bruder, und habe dann gedacht, ja, wenn ich predige, dann predige ich ja zu mir genauso. Dann ist es ja auch so, dass was mir weh tut oder Mangel macht, so, das ist eine Sache, die mir jetzt auch Not macht. Und das predige ich jetzt einfach. Und da habe ich darüber nachgedacht, ja, was wäre das denn? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was möchtest du predigen, dann denke ich häufig darüber nach, was ist jetzt so Thema. Was wäre ein Thema, wo könntest du richtig was dazu sagen? Und dann merke ich, du gehst irgendwo dahin, dass du ein Thema nimmst, und dann suchst du immer, welchen Text passt dazu. Dann dachte ich, genau das ist ja jetzt ein Problem, das ist ein Mangel. Du hast da einen Mangel daran, dass du zu wenig schlicht Gott im Mittelpunkt stellst und einfach sein Wort bezogen nur oder hauptsächlich auf ihn hervorhebst und das heißt Gott, im Mittelpunkt stehst. Dann habe ich darüber nachgedacht, was kannst du denn bringen, und dann bin ich einfach schlicht auf Epheser gekommen. Epheser ist ein wunderbarer Brief. Ich habe das also auch mal als ein Freizeittext gehabt. Dann habe ich einfach den Kapitel 1 genommen, und ab Vers 3 ist dann so ein Text, da steht hier drüber Lobpreis Gottes, es ist ein Lobpreis Gottes, hier wird Gott in den Mittelpunkt gestellt, in so einer Art und Weise, es ist gigantisch. Und da habe ich auch ein bisschen das Anliegen von Paulus verstanden, der jetzt in Ephesern hier so schreibt, in dieser Art und Weise. Also er ist Apostel, das stellt er klar in Epheser Kapitel 1, Vers 1, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Und dann schreibt er an den Heiligen. Also das sind die Christen in Ephesus. Die meisten waren Heidenchristen. waren einzelne Judenchristen vielleicht auch, aber die meisten waren Heidenchristen da in Ephesus. Diesen schreibt er, und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun, das ist die Intro, kleine Einführung, und dann kommt diesen Lobpreis Gottes. Und das ist ein Mund voll, also ich lese es jetzt hier aus der Elberfelder Übersetzung, das hat Thomas jetzt auch gemacht am Sonntag, dachte, kann ich auch machen, ich finde es einfach eine gute Übersetzung, aber man kann auch Luther nehmen oder anderen Texten, also, aber hier wird, nur in der Elberfelder ist häufig den Text, die am nächsten zum Urtext ist, und ich habe festgestellt, dass Edmund in seinem englischen Text auch einen Text hat, die ähnlicher ist wie Ephesus, also ganz nah an Urtext ist. Gepriesen, jetzt kommt's, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm, also dem Geliebten, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, in Jesus, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Dieses Wort steht dreimal in dem Text. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Hier wird das Ziel mit formuliert. Eben, wo es hingehen soll. Nämlich, dass die Herrlichkeit Gottes gepriesen sein soll. Nun, wir merken, diesen Text ist ein Mund voll. Und das auswendig zu lernen und so zu lobpreisen, ist ja nicht leicht. Aber hier steht, man könnte sagen, den ganzen Ratschluss Gottes in Kurzform ganz geballt dargestellt. Und das gedichtet, getextet in einer Form, die ja in rein Griechisch auch noch wirklich sehr gut zusammengesteckt ist, auch wirklich besser läuft als wahrscheinlich diesen Text jetzt in Elberfelde. Vielleicht gibt es andere Texte, die besser laufen. Aber es geht ja einfach darum, dass hier etwas gedichtet, ein Lobpreis Gottes dargestellt wird, die gigantisch ist. Ich habe mal ein bisschen in einer Auslegung von dem Fritz Rienecker gelesen und fand es sehr interessant, was er zu diesem Text gesagt hat. Er sagt, das wahre christliche Glaubensleben ist umso echter, tiefer und wirkungskräftiger, je mehr es auf den Grundton des Dankens und Rühmens gestimmt ist. Und zwar des Dankens mit dem Wort, einschließlich dem Lied und der Tat. Also dieses Danken, das heißt zitiert aus dem Wort, das den ja Dank- und Lobhymnen, ist eine ganz besondere und wertvolle Sache. Man merkt, wenn man diesen Text liest, dass Paulus' Herz voll gewesen sein muss mit Lobpreis. Er muss so voller, man könnte sagen Seligkeit gewesen sein, über Gottes Güte, über das, was er vorherbestimmt hat, dass er zu solchen Texten kommt. Und er sagt das auch in dem gleichen Brief an den Ephesern, in Kapitel 5, wo es darum geht. Also das ist ganz zentral. Und hier macht er diesen Vergleich. Man könnte sagen, den Vergleich mit dem, was die Welt tut, vielleicht die damalige Welt, auch vielen vielleicht unter uns, und dem, was das Volk Gottes tun soll. Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Das tut die Welt. Nun, vielleicht trinken nicht alle Wein, manche trinken vielleicht Bier, oder sie schweifen auf andere Arten und Weise auf. Man sucht nach irgendwelchen Formen der Ausschweifung, da wo man seine Gelüste nachgehen kann und wo es sich schlicht für sich gut anfühlt. Darin liegt Ausschweifung, denn wir wissen, wenn uns etwas gefällt, haben wir die Neigung, immer wieder das Gleiche zu suchen, und wir merken, dass das, was das erste Mal gut tut, das nächste Mal nicht mehr reicht. Wir brauchen mehr und mehr Wein, oder von welchen Gelüste wir dann auch nachjagen. Wir brauchen immer mehr. Darin liegt Ausschweifung. Darin ist nicht ein richtiges Maß mehr zu finden, wenn man einmal durchgetrieben ist und hat. Nun, darin liegt, man könnte sagen, das Bemühen dieser Welt, sich zu berauschen in irgendwelchen Ausschweifungen. Nun, was sagt Paulus für den Christen? Sondern werdet voller Geist. Werdet voller Geist. Thema ja, letzten Sonntag war den Heiligen Geist. Was tut der Geist Gottes? Wie möchte der Geist Gottes uns begegnen? Wie sollen wir uns auf ihn einlassen? Nun, hier steht konkret, werdet voll Geistes. Ja, werdet voll Geistes, wie sollen wir das machen? Also ein Glas Wein, sehe ich vor mir, dann tue ich ein Glas und trinke. Dann werde ich voll Wein, das ist ganz leicht. Aber wie werde ich nun voll Geist? Kann ich das auch in ein Glas kippen und dann trinken? Also ich war mal im Gottesdienst, da haben wir das gemacht, das so. Da war, also naja, nicht mit Gläser, aber der Mann, der hat nur gepredigt, er trinkt und trinkt und trinkt und dann bald fielen alle Leute um. Aber solche Gemeinden gibt es. Also er hat dieses Wort da ganz, ganz ernst genommen, also wie so ein Betrunken werden im Geist und so weiter. Also nun, da hört es sich wieder ein bisschen nach Ausschweifung an. Aber also Paulus sagt hier konkret, wie wir voll Geist werden sollen, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. So werden wir voll Geist. Das heißt, wir sollen solche Lobeshymnen, wie es hier Paulus in Kapitel 1 dichtet, sollen wir auswendig lernen und vielleicht ein andermal zu dichten. Wir sollen solche Versen uns wirklich ins Herz reingehen lassen und das sollen wir untereinander sagen. Einander Lieder singen. Lieder von der Herrlichkeit Gottes. Nun, eine Sache. Ich habe gemerkt, ein enormer Mangel in meinem Leben. Also ich bin nicht jemand, der jetzt viel redet, aber jetzt Loblieden singen und Hymnen dichten, gut, es kann dann und wann vorkommen, dass im Gebet mir dann mal Worte Gottes einfallen und dann denke ich, dann erfrischt das wirklich, wunderbar. Aber im Alltag einander das gegenseitig zu tun. Nun, Paulus sagt, wenn wir das tun, dann werden wir voll Geist. Übrigens, diesen Text geht dann weiter. Es heißt ja, Hauptwort ist hier, werdet voll Geistes, indem ihr, dann so mit Psalmen und Loblieden und so weiter, und dann heißt es, indem ihr alles, alle Zeit für alles dem Gott und Vater dankt. Also danken gehört auch dazu. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann das Wort aus Kapitel 5, Vers 21, da heißt es dann, ordnet euch einander unter. Das geht einfach weiter in den Text. Das heißt auch, indem ihr euch gegenseitig unterordnet. Also ihr werdet auch voll Geistes, indem ihr euch gegenseitig unterordnet. Also das sind konkrete Hinweise und dann wird das verdeutlicht, also wie der Mann sich unterordnen soll, indem er seine Frau liebt, und wie die Frau sich unterordnen soll, indem er sie sich ihren Mann unterordnet. Wenn sie das tut, und wenn sie das tun, den Mann lieben und die Frau unterordnen, dann werden sie voll Geistes. Das ist Hauptlinie dieses Textes. Also das sind konkrete Hinweisungen, wie wir voll Geistes werden. Wir wollen jetzt diese erste Form, die hier Paulus sagt, mal nachgehen. Das heißt eben diesen Lobpreis Gottes nachgehen und schauen, was wird hier gesagt. Zunächst mal den Ephesern. Es ist interessant, dass an den Ephesern diese Lobhymne so konkret steht, so ausführlich wie an den Ephesern finden wir das kaum. Zum Preise seiner Herrlichkeit, also der Rieneker sagt, dass hier es um ein Triumphlied geht von dem unermesslichen Reichtum der Gnade Gottes. Ein Triumphlied. Wow. Gott in sein Triumphzug. Warum in Ephesus? Nun, da lesen wir in der Apostelgeschichte, wie die Geschichte von Ephesus war und dass Paulus dorthin gekommen ist und da viele Werke tat. Er war längere Zeit dort und da kommt ja auch dieses Wort her, dass er so ein Segen bewirkte. Er ging praktisch in eine Schule, hat da Tag für Tag unterrichtet aus dem Wort Gottes. Und hat den Menschen den ganzen Ratschluss, das sagt er auch letztendlich, wenn er sich verabschiedet von den Ephesern, dass er den ganzen Ratschluss ihnen verkündigt hat. Das finden wir in Apostelgeschichte 20, Vers 27. Er sagte, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Hab auf euch Acht, auf euch selbst und die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Hab Acht. Und dann sagt er auch, dass es reißende und grausame Wölfe kommen werden. Also, aber er sagt, ich habe den ganzen Ratschluss hier verkündigt. Und wir lesen das so, wenn wir die Geschichte im Kapitel 19, Apostelgeschichte nachlesen, was da alles ablief in Ephesus. Es war eine gewaltige Sache. Wir lesen Kapitel 19, Vers 11, und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und Krankheiten von ihren wichen und so weiter. Nun, diesen Text wird häufig genommen, dass man irgendwelche Tücher nimmt und segnen lässt und so weiter. Neulich kam ein Brief mit einem kleinen Tüchlein drin, war von einem bestimmten Prediger gesegnet. Und so meint man das alles jetzt heute häufig zu tun. Aber von der Verkündigung des Paulus hört man so nicht so viel. Die Verkündigung war den ganzen Ratschluss Gottes. Paulus war Jude, also er kannte das Wort Gottes des Alten Testaments, also in- und auswendig. Aber buchstäblich, er kannte dieses Wort. Welch ein Reichtum. Und nun hat der Herr Jesus ihm selber angesprochen, auf eine wunderbare Art und Weise. So dass er wusste, er soll um meines Namens Willens leiden. Das war Paulus, der leiden musste, um den Namen Jesus zu verkündigen und bereit war dafür. Weil er Jesus auf so eine konkrete Art und Weise kennengelernt hatte und wusste, nun ist er gemeint. So kann Paulus an den Ephesern, hier lese ich noch den Text nach, können wir mitlesen. Ich habe mal ein bisschen so hier aufgezeigt, wie ich das bunt mache in meiner Bibel. Ja? Also ich habe einen bunten Bibel. Ja? Also, aber es hilft manchmal, um das ein bisschen nachzufolgen. Aber wir wollen den Text mal betrachten. Paulus kann an den Ephesern, wo so ein reicher Segen gewirkt wurde, offensichtlich so ein Lobpreis schreiben. Und so dichtet ihr diesen Lobpreis den Ephesern, an denen er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hatte. Nochmals betont, den ganzen Ratschluss. Also wir holen leicht etwas weg oder haben so unsere besonderen Texte, die wir gerne nehmen. Meine Frau und ich stehen auch in so einem Dienst, wo wir viel umherreisen und dann haben wir immer unsere bestimmten Texte oder wir erzählen unsere Zeugnisse, erzählen noch vom Buddhismus und Esoterik. Also ich kann meine Geschichte nicht mehr hören, aber die Leute hören es zum ersten Mal. Und da macht man es, aber ich bin jetzt wirklich froh, mal einfach was anderes zu verkündigen. Und ich musste mich jetzt hier richtig reinknien. Den ganzen Tag hier, dann werde ich dem, Herr, hilf mir, kann ich das überhaupt noch kriegen, komme ich noch da raus und wird das deutlich und so weiter. Ja, also das muss man lernen. Also als ich Pastor war, war ich in eine gewisse Gewohnheit, dann regelmäßig mal so eine Exegese zu machen. Aber das muss man lernen, da muss man reinkommen, da muss man sich richtig reinknien. Was das dann alles bedeutet, damit man das auch ein bisschen erklären kann. Also ich habe meine Zettel hier. Übrigens, ein Gebetsbrief, die habt ihr wahrscheinlich alle, die legt da hinten raus. Das ist ja wegen unserem Dienst. Aber das ist nicht so wichtig wie den Lobpreis Gottes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nun, hier wird erstmal so ein Preis, also so ein gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und es ist interessant, wie dieses Wort, was dahinter steckt, das griechische Wort, was in Englisch übersetzt wird, blessed be. Und das finden wir manchmal ein bisschen komisch. Wie können wir Gott blessen? Gott soll uns blessen, aber wir können ja Gott nicht blessen. Also, das ist ein komischer Gedanke, aber doch tatsächlich in diesem Text steckt auch dieser Gedanke. Denn das heißt, dieses griechische Wort hat beide Seiten. Dieses griechische Wort, was hier mit gepriesen sei übersetzt wird, kann einerseits bedeuten, jemand groß zu machen, und das würde jetzt hier passen mit diesem Wort gepriesen sei. Also wenn wir jemanden preisen, dann machen wir ihn groß. Dann stellen wir seine Größe heraus. Aber die zweite Bedeutung des griechischen Wortes sei, jemand mit Herrlichkeitstaten beglücken. Das heißt, wir beglücken jemanden. Wir beglücken Gott, indem wir preisen. Das hört sich komisch an, aber wenn wir Gott preisen, beglücken wir ihm auch. Aber wenn wir es richtig tun, dann preisen wir ihn in einer Form, dass wir ihn groß machen. Das heißt, es wird dann zu einer Wechselwirkung. Gott freut sich darüber, wenn wir das, was hier steht, tun. Denn dann werden wir voll Geistes. Sicher, wenn wir solchen besonderen Texten jetzt von uns geben und das als Lobpreis Gott auch weitergeben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also hier wird Gott im Mittelpunkt gestellt und hier wird eindeutig festgestellt, es geht um den Gott und Vater des Herrn Jesus Christus. Also hier werde nicht ich im Mittelpunkt gestellt, es geht nicht um meinen Vater und ich fange nicht an mit Vater und bitte helf mir. Nein, hier stellen wir ganz 100% sicher, es geht um diesen einen Vater des Herrn Jesus Christus, damit ich mich nicht irre und mich selbst mit irgendwelchen Abklatschvätern abgebe. Das ist eine große Gefahr. Aber hier macht Paulus klar, es geht um diesen einen Gott und Vater, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und in dem Wort unser kommen wir da hinein. Denn wir verbinden uns über Jesus Christus mit Gott, dem Vater. Das heißt, Gott Vater zu nennen ohne Jesus Christus ist Schwachsinn. Es geht nicht. Ist unmöglich. Und es sind nach wie vor viele Leute, die mit Gott was anfangen können, in den Kirchen auch, aber Jesus, das ist ihm ein bisschen so weit weg. Nun, dann muss ich jetzt aus solchen Texten und überhaupt aus der Bibel sagen, sie haben nicht den richtigen Gott. Das ist nicht diesem Gott und Vater des Herrn Jesus Christus. Weil sonst müssten sie den Herrn Jesus Christus mit also voll mit einbeziehen. Er hat uns gesegnet. Und nun kommt es eben von der Seite Gottes. Und jetzt wird Gott so im Mittelpunkt gestellt, er hat gesegnet. Nun wird aufgelistet, wo es drum geht. Aber erstmal, wo ist diesen Segen, wenn diese, man könnte sagen, Ziel, was Gott andeutet, ist Lobpreis. Ich habe schon gesagt, dieses Wort zum Preise seiner Herrlichkeit kommt dreimal in den Text vor. Der Text fängt an mit gepriesen sei den Gott, dem Vater. Und das Wort des Ende des Textes, dieses Lobpreises in Vers 14 sei, zum Preise seiner Herrlichkeit. Also hier wird das Ziel ganz klar gestellt. Also wir sind dazu berufen, dazu vorherbestimmt, Gott in seiner Herrlichkeit zu loben und zu preisen. Das sei das Ziel Gottes mit uns. Das sei Gottes Ziel nochmal mit uns. Gottes Ziel, nicht unser Ziel, häufig. Aber es sollte auch unser Ziel sein und werden. Das ist das Erste. Gottes Ziel mit uns. Dann können wir sagen, um dieses Ziel zu erreichen, erschuf Gott viele Voraussetzungen. Da lesen wir andauernd, was Gott getan hat und werden diese Punkte miteinander durchgehen. Dann, nachdem er die Voraussetzungen geschaffen hat, hat er das Vehikel oder das Mittel uns gegeben, wodurch wir zu diesem Ziel des Lobpreises der Herrlichkeit Gottes gelangen können. Dieses Ziel ist in ihm, in Jesus, in dem Geliebten. Also in diesem Jesus Christus. Nur in ihm können wir dieses Ziel praktisch erlangen. Das Ziel, was Gott uns gesteckt hat. Die Herrlichkeit Gottes zu lobpreisen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir stehen da alle in diese Position, wo Paulus in Römer 3, Vers 23, den Vers kennen wir alle, da heißt es ja, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir stehen alle unter diesem Fluch. Wir haben alle gesündigt und wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Da ist kein Entkommen. Deswegen können wir auch gar nicht zum Lobpreis seiner Herrlichkeit durchdringen, aus eigener Kraft, weil wir haben gesündigt. Nun müssen wir einsteigen in diesem Vehikel, Jesus, das heißt in ihm kommen, in eine absolute Verbundenheit mit ihm. Denn nur in ihm können wir zu diesem Ziel, nämlich wirklich Gottes Herrlichkeit zu lobpreisen, hineinkommen. Nur in ihm. Deswegen ist ja die Betonung auf dieses Vehikel. Aber lass uns jetzt erstmal schauen, wenn wir das erste Punkt noch ein bisschen betrachtet, wo dann diesen Lobpreis ja jetzt oder dieses Ziel praktisch uns und diesen Segen uns bereitgelegt ist. Vers 3, 2, 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wir uns dann auch auswählen und so weiter. Nun, das ist das Erste. Er hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt. Also in der Himmelswelt ist ein Segen, die wir in dieser Welt nicht finden können. Da können wir in der tollsten Gemeinde sein, da werden wir nicht finden, wenn wir nicht miteinander in einen Lobpreis kommen, wo wir feststellen, dass wir in ihm in einem anderen Bereich die Segnungen erwarten müssen. Diesen Bereich liegt in der Himmelswelt. In diesem Himmelswelt, da hat Gott uns Segnungen bereitet. Und es ist ganz interessant, es sind ein paar Stellen, wo die von diesem Himmelsreich die Rede ist. Wir lesen in Vers 2, Vers 6, eine gigantische Stelle. Da heißt es, Gott hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also dieses Wort in Christus Jesus zieht sich durch den ganzen Epheserbrief. Aber vor allen Dingen in dem ersten Lobpreis, denn da wird das Vehikel praktisch durch diesen Lobpreis klargemacht. Und da sagt er, in Christus Jesus sitzen wir in der Himmelsreich. In dem Himmelsreich, wo diese Segnungen Gottes bereit liegen. Das heißt, wenn wir das richtige Vehikel haben, dann werden wir da gelangen und werden wir praktisch herrschen mit ihm, mit Christus. Es ist eine gigantische Aussage. Dann in Kapitel 3, Vers 10, dann wird da gesagt, man muss ein bisschen den Kontext lesen, ab Vers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat. Man muss jetzt hier dieses Bild mal schauen, was hier geschrieben wird. Das heißt, die Gemeinde verkündigt die Mächte und Kräfte, die unsichtbaren Wesen in den anderen Welten, die wir nicht sehen können. Diese Gemeinde verkündigt diese Mächte, diese Engelwesen, wie es auch immer da gibt, verkündigt diese Wesen eben den Ratschluss Gottes. Sie können es selbst nicht so sehen, ob schon die in den Himmelswelten sind, mehr Fähigkeiten haben als wir. Dennoch haben wir in Christus eine Stellung über ihnen. Es ist gigantisch. Und wenn wir das ernst nehmen, dann können wir nicht so zottelig dastehen, wenn wir Lobpreis machen. Also ich spreche zu mir, weil häufig stehe ich ganz zottelig da. Müssen wir uns auch wirklich fragen, was singen wir denn? Singen wir im Sinne des Wortes Gottes? Manchmal ist auch ein Lied, wo ich sage, dass wir nicht so sehr im Sinne des Wortes Gottes. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen wirklich den ewigen Ratschluss Gottes mit in den Lobpreis aufnehmen. Und dadurch wird die ganze Himmelswelt aufgeklärt über Gottes Ratschluss. Und das ist ja auch interessant, weil wir meinen, manchmal Satan hätte ja doch die Möglichkeit, das alles zu verhindern, was Gottes Ratschluss ist. Und er war auch scharf dahinterher, den Herrn Jesus ans Kreuz zu bringen. Wir lesen dann in Johannes erstmal, dass der Satan Judas ein Gedanke eingeht. Hier geht es aber zu den Pharisäern und sagt den Judas oder sagt den Pharisäern, also ihr könnt den Jesus hier packen und ihm dann töten. Und das macht er. Und dann geschah dieses wahnsinnige Ereignis. Sie saßen da zum Abendmahl, zum letzten Abendmahl. Und Jesus sagt, mit dem ich das Brot in den Schüssel tauche, der ist, der mir verrät. Nun, Judas tut es. Und dann heißt es in Johannes konkret, und der Satan fuhr in ihm. Der Satan wusste nicht, dass durch den Tod Jesu am Kreuz sein Kopf zermalmt wurde. Hätte er es gewusst, hätte er es nicht gemacht. Aber er dachte, ich bringe den Jesus um. Und damit ist Gottes Ratschluss bestimmt zu Ende. Er hatte so eine Erkenntnis über diese Weisheit Gottes nicht. Er hatte vieles erkannt. Er hat erkannt, dass Jesus den Sohn Gottes ist. Das sprechen die Dämonen ja laut. Aber was Gottes ewigen Ratschluss mit dem Tod Jesu war, hat er nicht geschnallt. Deswegen muss das Zentrum unserer Verkündigung sein. Zentrum der Verkündigung ist Jesu, Tod und Auferstehung.
Und wenn wir das verkündigen, wenn wir das lobpreisen, dann tun wir das nicht nur für uns, aber stell uns vor, es sind eine Menge unsichtbare Wesen, die zuhorchen und die von uns Gottes Ratschluss mitbekommen. Es ist gewaltig, welch eine Aussage hier gemacht wird. Nun, Paulus ist sich diesen Reichtum der Gnade bewusst, wenn er darüber spricht. Zum Preise der Herrlichkeit und diesen Herrlichkeit wird gepriesen, weil sie vorherbestimmt ist, weil das zum Ziel führt. Diese Herrlichkeit wird gepriesen für diesen erlangten Erbteil, den die Juden zuteilen steht, ich will das noch ansprechen, und wird auch durch das Unterpfand des Geistes in unser Herzen vielleicht wach gemacht. Nun, das zum Ziele, aber jetzt die Voraussetzungen, die Gott schafft, diese Voraussetzungen liegen in diesem andauernden Wort, was Gott der Vater für uns getan hat. Warum hat er uns Menschen denn dazu erwählt? Und nicht den Engel oder die Tiere. Er hat uns erwählt, um diesen Ratschluss kundzutun. Also müssten es besondere Eigenschaften in uns Menschen sein, dass Gott ganz besonders uns herausgeholt hat und sagt, ich möchte mit euch in Beziehung treten. Nun, das lag in liegt vielleicht in dieser Tatsache der Gottebenbildlichkeit. Wir sehen das ganz am Anfang der Bibel. Aber in welche Qualitäten könnte man am meisten vielleicht erkennen, dass es Gott wichtig ist, den Menschen anzusprechen? Erstmal in seiner Fähigkeit zu denken, zu überlegen, tatsächlich Gottes Ratschluss in Gedanken nachvollziehen zu können. Also ich glaube, Luther hat mal gesagt, dass wenn du eine Katze nehmen würdest und du würdest ihm 20 Mal das Evangelium verkünden, der würde nicht schnallen. Das würde nicht Klick machen. Der würde es überhaupt nicht verstehen. Der würde vielleicht schnurren. Aber der könnte diese ratlosen Gedanken überhaupt nicht verstehen. Also, und das ist ja uns gegeben. Wir können, wenn wir vielleicht das 20 Mal gehört haben, allmählich ein bisschen schnallen, aha, Gott hat wohl wirklich gute Gedanken gehabt. Wir können darüber nachdenken. Und das ist Gott wichtig. Zweite Sache ist, dass wir Willensfreiheit haben. Willensfreiheit. Nicht nur, wir haben einen Wille, Katze hat ja auch einen Wille. Aber Katze hat nicht Willensfreiheit. Geht einfach nach seinen Gelüsten. Nach dem, was so nach seinem Instinkt in ihm aufkommt. So geht ein Katze oder ein Tier vor. Wir können wählen, ob wir unsere Gelüste nachgehen oder ob wir vielleicht Gottes Willen nachgehen. Also wir haben tatsächlich Willensfreiheit. Und deswegen stehen wir ganz besonders, und es ist Gott wichtig, uns anzusprechen. Nun schauen wir mal, wie es Gott dann meint. Nach 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, dass Gott will, dass alle Menschen geholfen werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat dazu, damit die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Das hat Gott gegeben. Und er hat diese Gabe praktisch als diese Realität, wo drin wir auserwählt sind, in diese Welt vorbereitet. Nun müssen wir aber darauf reagieren. Erst wenn wir das in Anspruch nehmen, erst dann werden wir die Auserwählung Gottes, die er vorherbestimmt hat vor allen Zeiten, für uns praktisch wirksam werden lassen. Dann werden wir zu Auserwählten Gottes. Nun, wir lesen, das ist im ersten Teil, wir können jetzt das, vielleicht könnt ihr das jetzt da folgen, das ist ein bisschen klein, aber wir haben dann hier Vers 1, ne, Vers 4, den ersten Punkt ist dann, was hat Gott getan? Er hat uns in ihm, in Jesus, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das hat Gott getan. Das heißt, vor Grundlegung der Welt hat er schon uns auserwählt in Christus. Achte auf dieses in ihm. Das heißt, die Auserwählung war schon vor der Schöpfung. Das heißt, die ganze Schöpfung kam vielleicht mit diesem einen Zweck, damit die Erwählung, die Gott vor der Schöpfung schon sich ausgedacht hatte, in Erfüllung gehen konnte. Müssen wir nachgehen. Das ist fast nicht zu schnallen. Also ich muss sagen, ich habe damit Schwierigkeiten. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber Gott hat vorher, wo er überhaupt was in Existenz war, hat er auserwählt in Christus Jesus. Nun, wir wissen ja, Jesus Christus ist ewig. Ist immer beim Vater gewesen. Ist eine der Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die waren immer miteinander in Beziehung. Das war immer schon so. Und vor Grundlegung der Welt hat er in Christus, in seinem Sohn, schon diese Vorherbestimmung gelegt. Interessant. Also dazu musste dann die Schöpfung kommen. Dazu musste vielleicht sogar, ihr wusst das ja auch bestimmt, der ist ja allwissend, den Sündenfall stattfinden, um diese enorme Berufung in ihm tatsächlich, die er vorher schon vorbestimmt hat, in diese Welt wirksam werden zu lassen. Es ist gigantisch. Welchen Ausmaß diese Pläne Gottes haben. Er hat uns auserwählt. Nun, es ist wichtig zu sehen, dass hier die Rede ist, es wird geschrieben an Heiligen, an Christen. Also die werden hier angesprochen. Der ganze Text ist ja an den Christen in Ephesus geschrieben. Nun, es geht also um den Heiligen. Diesen Text, diese Erwählung liegt ja für die Gläubigen. Aber es ist hier einen konkreten Zweck beschrieben. Diesen Zweck heißt, dass man heilig und untadelig ist oder tadellos. Heilig, das sind Christen. Paulus liebt dieses Wort. 60 Mal finden wir dieses Wort heilig im Neuen Testament. Heilig oder gesondert für Gott heißt nicht, dass wir besonders sündlos sind. Vielleicht sogar, dass wir noch viel sündiger sind. Das heißt, dass wir noch viel mehr erkannt haben, wie wir zu allertiefst Sünder sind. Dass nichts in uns heilig oder heilig in unserem Verständnis, das heißt tadellos, ohne Sünde wäre. Heiligkeit heißt wirklich, dass wir absolut erkannt haben, dass wir keine Sekunde ohne unseren Erlöser auskommen können. Weil wir andauernd und immer weiter sündigen. Das hört nicht auf. Dass wir mit und in ihm aber bemüht sind, einen völlig neuen Weg einzuschlagen und darunter leiden. Dass unsere alte Natur unverbesserlich, untherapierbar ist. Es ist unmöglich. Damit sind wir zu Heiligen geworden, im Sinne der Bibel. Heiligen sind also nicht besonders strahlende Menschen, aber sind Menschen, die die Notwendigkeit Gottes und seines Heilandes 100% erkannt haben oder immer mehr erkennen. Und das ist dann die Heiligung. Diese Tadellossein, das Tadellossein, das kommt ja aus diesem Bericht der Opfertiere. Man muss ja immer ein fehlerloses Tier geopfert werden. Das heißt, das Tadellossein hat mit Opfer zu tun. Hat damit zu tun, dass ich mich hingebe in ihn. Dass ich mich völlig aufgebe. Dass ich mich im Alltag hingebe. Das heißt, so gut ich es kann, ihm die Ehre zu geben in meinem Leben.
aber auch dadurch, dass ich anerkenne, ich brauche ihn. Dass ich im Gebet anfange, Loblieden zu singen. Oder wenn es mir schwer geht, dass ich anfange zu beten, zu flehen um seine Hilfe. Dass ich vielleicht, wenn ich ganz große Schwierigkeiten habe, mal mit einer Person eine Rachepsalm bete. Kann man auch mal machen. Eine Frau kam mal zu uns, ihr Mann hat ihr im Stich gelassen und sie sagte, ich habe so Schwierigkeiten gehabt mit meinem Mann, also ich konnte ihm nicht vergeben, bis ich entdeckt habe, dass da wunderbare Psalmen in der Bibel stehen und die habe ich dann auf meinen Mann angewandt. Und das hat dann gerade mein Herz erleichtert. Aber gut, da drin hat sie ja erkannt, wie boshaft ihr Herz ist. Und das hat sie ehrlich von Gott ausgebreitet. So, wir können ja nicht unehrlich sein. Das wäre ja ein völlig falsches Verständnis von Heiligkeit. Und das ist eben wichtig, das zu sehen. Ja, also wir schöpfen das ja nicht aus, aber wir legen es ja nicht dick drauf. Aber manchmal müssen wir ganz ehrlich sein, sagen wir, ich habe so einen bitteren Wut jemandem gegenüber und Herr, hilft mir. Ja, der Herr hilft, aber der möchte ein Ding. Dass wir ehrlich sind und dass wir nicht sagen, ja, ist schon vergeben und den Tisch gehauen, aber es kocht inzwischen inwendig und vielleicht auch auswendig trotzdem. Und andere Menschen sehen an mir, wie ich böse bin und verbittert. Das ist eine große Qual. Also wir sind vorherbestimmt, also das nochmal, er hat uns, Entschuldigung, Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Nun, das ist ganz wichtig, dass wir hier sehen, dass dieses Vorherbestimmtsein den Zweck des Heiligseins und des Tadellosseins verfolgt und dass hier das Heiligsein nicht oder das Auserwähltsein oder Erwähltsein nicht in Gegenüberstellung gestellt wird zu der Verwerfung von anderen Menschen. Also ich möchte vielleicht gleich noch ein klein bisschen darauf zu sprechen kommen, weil diesen Text manchmal so gedeutet wird, als gäbe es jetzt hier die absolute Prädestination. Diese Prädestinationslehre ist ja sehr umstritten. Aber wir könnten das daraus lesen, aber man könnte es auch anders sein. Aber im nächsten Vers geht noch ein bisschen darauf ein. Ich möchte das auch aufgreifen. Da heißt es dann, diese Auserwählung liegt ja vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sind. Und dann, Vers 5, und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Also hier wieder eine Vorherbestimmung, ein auf das Ziel hin ausgerichtet sein, nämlich dass wir wirklich adoptiert werden als Söhne. Und das meint eben dieses Wort zu Sohnschaft. Hierhinter steckt eben dieses rechtliche, man könnte sagen, diese juristische Sprache, dass man an Sohnestatt adoptiert wird. Aber genau das würde nicht ausreichen, wenn nicht Paulus an anderen Stellen und vor allen Dingen in Römer ganz konkret an verschiedenen Stellen das Wort Kindschaft sagt. Und Kindschaft ist bekanntlich wohl eine organische Verbindung oder eine leibliche Verbindung. Hier geht es um echte Söhne. Das heißt, hier möchte auch Paulus beides ansprechen, sowohl das Juristische als das Organische. Wir sind in absoluter Verbundenheit, Kindschaft und Sohnschaft aufgenommen. Wozu? Nämlich zum Wohlgefallen seines freien Willens. Für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hier wird wiederum betont, es geht nicht darum, dass wir in irgendeiner Weise uns selbst zu Kindern machen könnten. Wir können uns anfangen, kindisch zu verhalten. Manche machen das dann auch und so und legen das dick drauf und meinen, dann werden sie noch geliebtere Kinder und fangen an, wie die Kinder zu johlen. Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Das Kindschaft, das ist etwas, was vorher von Gott bestimmt ist, und geht voll von ihm aus. Das können wir nicht machen. Wenn er seine Gnade durch seinen Geist mir damit füllt,
dieses zum Ausdruck zu bringen in Dankbarkeit, wie das Paulus in Römer 8 sagt, schlagen wir das kurz auf, Römer 8, Vers 16. Also der Geist, da geht es um den Heiligen Geist selbst, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, das tut der Geist Gottes. Der Geist Gottes bezeugt, dass an unserem Geist erweckt unser Geist zu einem Leben als Kind Gottes und dann bezeugt, was wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, dann werden wir auch mitverherrlicht werden. Also diese Aussage macht Paulus, um klarzumachen, Sohnschaft, Kindschaft geht völlig von Gott aus. Sein Geist bezeugt das an unserem Geist. Zusammen können wir dann zu diesem Schluss kommen, und zu diesem Lobpreis, ja, wir sind Kinder Gottes. Und wir preisen den Vater, dass er das in seiner absoluten Allgegenwart und Allmacht und Allwissenheit vor Grundlegung der Welt so beschlossen hat, das in diese Welt uns zur Verfügung zu stellen. Dass wir dazu vorher bestimmt sind von Gott, dass wir in Christus Jesus diese Sohnschaft oder Kindschaft empfangen können. Das aber alles, weil Gott das in seinem freien Willen uns gespendet hat. Also hier wird in diesem Text nichts davon gesagt, dass wir noch irgendetwas dabei tun könnten, dass wir das hier verdient oder erlangen könnten. Es ist ganz wichtig und ganz zentral. Den ganzen Text dichtet es so weiter. Mir fehlt jetzt die Zeit, jetzt jeden Vers so nachzugehen. Also, wie schon gesagt, ich dachte schon, es wird viel zu viel. Aber ich möchte jetzt einfach noch vielleicht einen Punkt oder zwei Punkte herausgreifen. Ich habe ja noch 10 Minuten. Und zwar einen Punkt, wie wichtig vielleicht das Blut ist. Vielleicht können wir noch mal einen weiterschalten, ein Bild. Also diese Farben, die möchten jetzt hier, wir sehen bei dem Punkt 2 in 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und wir sehen, dass diesen Lobpreis Gottes alles in die Hände Gottes liegt. Ich wiederhole es mehrfach, aber wir müssen das wissen und ich muss es mir selbst zusprechen, es liegt überhaupt nicht bei uns. Aber hier wird klargestellt, wie wichtig in der Erlösung das Blut Jesu ist. Ohne dem für uns kein Preis. Und nun gibt es in der Theologie immer mehr Meinungen, die genau das nicht wahrhaben wollen. Die sagen, wie kann Gott so blutrünstig sein, dass er seinen Sohn so furchtbar leiden lässt. Ein ganz bekannter Mann, also vielleicht auch hier bekannt, der heißt Anselm Grün. Also ist ein ganz lieber Mönch oder so. Also eine liebevolle Erscheinung, würde vielen sagen. Und der redet auch ganz nett und so weiter. Aber genau das bringt er jetzt hier auf einen ganz anderen Dampfer. Er sagt, also sinngemäß, wie kann Gott, also wie fängt es an? Was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um unsere Sünden vergeben zu können? Was ist das für ein Gott? Er sagt, ich glaube nicht an einen Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um unsere Sünden vergeben zu können. Also ich muss ganz klar sagen, er glaubt nicht an den Gott der Bibel. Sein Gott ist ein anderer Gott. Denn diesen Gott, der diesen Plan schon vor aller Schöpfung sich ausgedacht hat, hat das Blut Jesu Christi im Mittelpunkt dieses Planes gestellt. Und wenn der meint, in unserem Grün, dass diesen Gott für ihn absurd sei, dann muss er an einen anderen Gott glauben. Nun, ich habe es gewagt, da in Fenster zum Sonntag, das ist in ERF Schweiz, die haben den Anselm Grün aufgenommen, christliches Fernsehen, und ich habe gesagt, also, ich finde es unmöglich, haben wir dicke Diskussionen, also über E-Mail dann hin und her ein bisschen gehabt, aber dann denke ich irgendwo, du bist ja ganz, also ich muss ehrlich sagen, ich war ganz platt. Am Ende schrieb der Mann mir, ich hatte ganz klare biblische Argumente gebracht. Ja, ich würde aus meiner Erfahrung jetzt reden und meine Erfahrung wäre auch wahr und seine Erfahrung war auch wahr. Habe ich mir gar nicht bewusst, dass ich aus Erfahrung rede. Ich rede hier aus Aussagen, die Bibel über Gott sagen und nicht aus irgendwelchen Erfahrungen. Ist das überhaupt nicht wichtig, hier von der Erfahrung zu reden? Und es war jetzt also, es ist dann manchmal ganz schön erschütternd, was in der Christenheit los ist. Aber das Blut Jesu Christi ist ganz zentral. Das heißt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das heißt, Erlösung gibt es nicht ohne sein Blut. Ich müsste jetzt da noch ein bisschen darüber sagen, was Erlösung ist, aber dafür fehlt mir jetzt die Zeit. Es ist so ein reicher Text. Aber ich habe vorher gesagt, ich möchte noch kurz darauf eingehen, wie vielleicht diesen Text in Richtung Prädestination gedacht werden kann. Vielleicht ist es bekannt, dass vielen Verkündiger in diese Richtung tendieren, wie Calvin es eigentlich vorgegeben hat. Calvin hat eine ganz tiefgehende Dogmatik entwickelt. Eigentlich seine Dogmatik, man könnte sagen, fester, ich sage Schweizer Qualität, ja, ist robuster als die Lutheris. Es hört sich komisch an. Aber er hat manche Dinge ganz schön auf den Punkt gebracht und sagt, so und so ist es. Aber vor allen Dingen auch diese Lehre der Prädestination. Ja? Dass alles vorherbestimmt ist. Das heißt, letztendlich könnte man auch denken, ja, egal was ich mache, ich bin jetzt zufällig prädestiniert, um Christ zu werden, aber mein Nachbar nicht. Also was soll ich tun? Also lass ihn jetzt hier in sein Suff. So können wir ganz leicht denken, ja. Wenn wir diese Lehre so verfolgen. Und nun sind da wichtige Verkündiger, einer der wichtigsten und größten Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts ist George Whitefield. Ich glaube, der größte Erweckungsprediger aller Zeiten. Ist gigantisch. Der hat genau sich auch in diese Lehre der Prädestination hineingegeben. Sagt, alles ist von Gott vorherbestimmt. Hat dann heftig Auseinandersetzungen mit seinen damaligen Zeitgenossen, John Wesley. Ne? John Wesley ist bekannt, ja, hat ja die Methodistenbewegung ins Leben gerufen, ist ein sehr begnadigter Verkündiger, hat probiert auch Gemeinden zu gründen, um diese methodisch gut aufzubauen und so weiter. Und John Wesley hat den Whitefield da also geschrieben, also auf eine Art und Weise, das ist gewaltig. So, er hat den verteufelt und gesagt, so unmöglich, also wenn wir das glauben würden, was du da schreibst, dann könnten wir jetzt alles vergessen, brauchen gar nicht mehr zu verkünden, dann brauchen wir auch keine Kirche mehr zu spielen und so weiter. Und er hat das ganz, ganz geschafft. Und der Whitefield in aller Liebe hat darauf reagiert. Er hat gesagt, ich weiß doch nicht, wer Gott in seine Vorhersehung errettet hat. Ich gebe alle Mühe, um Menschen mit aller Kraft das Evangelium des Reiches zu verkündigen, sodass die Auserwählten auch wirklich zu dem Punkt kommen, diese Auserwählung zu erkennen. Nun, Whitefield macht das und bringt es auf den Punkt, dann kommt später den Spurgeon im 19. Jahrhundert. Spurgeon ist, wie Whitefield, auch einer, der auf diese Lehre sich stützt. Das ist interessant, dass ganz gute Verkündiger diese Lehre anhängen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, okay, wie muss man das dann verstehen? Man könnte diesen Text tatsächlich in beide Richtungen deuten. Man könnte sagen, Gott hat alles vorherbestimmt. Wir lesen das in den Versen 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor grundlegender Welt und so weiter, in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Er hat vorherbestimmt. Er hat auserwählt. Da ist doch alles schon fix. Nun kann man das im Zweiten deuten. Man kann es so lesen und sagen, okay, ist alles fix. Gott weiß alles. Gott ist allmächtig. Gott ist allwissend. Er weiß das alles. Ja. Aber man kann genauso gut hier lesen und sagen, Gott hat in Christus genau diese Sache vorherbestimmt. Das heißt, das ganze Erlösungsplan ist in Christus und durch sein Blut von Gott vor Grundlegung der Welt bestimmt worden. Und wir sind grundlegend alle zu diesen Zielen Gottes eingeladen oder bestimmt. Wir sind im Grunde alle dazu bestimmt, zum Lobpreis Gottes oder zum Lob seiner Herrlichkeit zu wirken. Dafür sind wir alle bestimmt. Das würde bestätigen, den Vers, den ich schon zitiert habe, in Timotheus, dass Gott will, dass alle Menschen Erkenntnisse wahrkommen, nie verloren werden. Das ist Gottes Wille. Das heißt, alle Menschen könnten ihr Ziel wieder aufgreifen, wenn sie den Schritt in Christus machen. Wenn sie Jesus Christus als ihren Erlöser in ihr Leben aufnehmen. Wenn sie das Angebot des Evangeliums und die Wirkung seines Blutes für sich konkret in Anspruch nehmen. Nun, da würde man diesen Text so deuten können. Aber ich finde es interessant, was die Auswirkungen sind. Ich glaube, für die Verkündigung des Evangeliums nach außen hin sei es besser zu glauben, dass alle Menschen den gleichen Chance haben und dass nichts von Gott her festgelegt. Weil sonst würden wir uns vielleicht ein bisschen blockieren und sagen, okay, Gott, du weißt schon, du musst doch noch machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Einstellung von Whitfield zu haben, dass wir nicht wissen, wer vorherbestimmt ist und dass wir alle mögliche Mühe geben, Menschen von dem Evangelium Jesu Christi zu überzeugen. Nun habe ich dann auch festgestellt, dass Menschen wie Whitfield, auch Spurgeon, der, man könnte sagen, König, der Prediger, eine so große Festigkeit in diese Vorherbestimmung gefunden haben, dass sie darin total gegründet waren, dass ihnen kaum mehr was erschüttern konnte. Und ich kann das nachvollziehen, denn wenn ich meine, dass vielleicht mein bestimmter Schritt im Glauben noch dazu zählen und helfen würde, dass ich Christ würde, dann würde ich immer noch ein bisschen an meine Seite anfangen zu schauen und zu zweifeln, wenn es mir nicht so gut geht und sage, oh, heute bin ich nicht so gut drauf, bin ich heute nicht so erlöst. Und sind wir ehrlich? Also ich bin ehrlich, mir geht es häufig so. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann denke ich gleich, oh, heute bin ich nicht so erlöst. Oder hätte es nicht so verdient. Aber gehe ich dann nicht ganz still und leise von irgendwelcher Wirkung meinerseits aus? Die Erlösung liegt doch ganz an seiner Seite. Das ist doch alles in ihm. Alles von Gott vorherbereitet. Die ganze Initiative liegt bei ihm. Denn die ganze Durchführung des Planes liegt bei ihm. Ich muss nur hineinschreiten, ob es mir gut geht oder nicht. Es ist ja eine Sache, die jeden Tag, unabhängig von meinem Gefühl, ob gut oder nicht gut, bereitsteht. Und sind wir uns gewiss, wenn wir heilig sein wollen, dann müssen wir zu dem Punkt kommen, wir sind Sünder. Wir brauchen Jesus. Dann werden wir heiliger. Wenn wir am Ende des Tages sagen, oh Herr, jetzt habe ich besonders viel gesündigt, dann brauchen wir Jesus umso mehr. Nun meine ich natürlich nicht, dass wir bewusst sündigen. Dass wir bewusst Dinge tun, wo wir wissen, das ist nicht richtig. Weil das würde dagegen sprechen, dass wir tadellos seien. Das heißt, dass wir die Möglichkeit haben, in ihm frei zu wählen gegen die Sünde. Aber in uns oder an uns liegt es nicht. Wir sind nicht fähig, uns von unserer eigenen Sünde zu befreien. Diese Erlösung liegt nur in ihm und wird durch sein Blut uns gegeben. Gut,
Ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich jetzt vorbereitet hatte, gesagt, aber die Zeit ist um. Wir halten uns dabei. Vielleicht ein Lied. Ja? Hast du noch was auf Lager?